Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Herzlich willkommen bei Kurz und Gut, der knackigen Ausgabe von Hey Diggis, so geht Lernen heute. Und heute nehme ich euch mit in die Küche, genauer gesagt an den Herd. Und nicht nur ich alleine, sondern wir haben einen besonderen Gast im Studio nächste Woche, Gerd Mengel und ich. Wir freuen uns auf Stefan Marquardt. Stefan Marquardt ist ein deutscher Fernsehkoch, den man unter anderem aus den Vox-Shows Kocharena und Grill den Hänsler kennt. Seit mehr als 38 Jahren steht Stefan Marquardt für revolutionäres Arbeiten und Denken und seine kreative, teils auch schräge Küche brachte ihm neben begeisterten Gästen auch ein Ehrenamt als Koch an der Schule seiner Kinder ein. Und das hat ihn nachhaltig inspiriert. Gemeinsam mit der Knappschaft setzt er sich für eine gesunde Ernährung an deutschen Schulen ein. Im Rahmen des Präventionsprojekts Sterneküche macht Schule haben sie so bereits über 70 Schulen und Kitas auf eine frische und gesunde Verpflegung umgestellt. Und auch dieses Jahr dürfen 20 weitere Schulen, die ihre Verpflegungssituation verbessern wollen, an dem kostenlosen Projekt teilnehmen. Und das finde ich persönlich auch ganz toll, denn ihr wisst, ich habe ja selber 4 Kinder und das Thema Schulessen begleitet mich seit der Einschulung meiner großen Tochter, die ja nun schon im letzten Jahr Abitur gemacht hat. Also die Ernährung in der Schule, in den Kantinen ist immer wieder ein Thema, das kennt ihr sicherlich auch von eurer Schule. Von daher freuen wir uns, dass wir mit Stefan Marquardt so einen absoluten versierten Experten haben, der auch noch selber Vater ist und sich wirklich im Bereich gesunde Ernährung auskennt. Natürlich haben wir auch zu diesem wichtigen Thema die passenden Digis der Woche für euch verlinkt. Sie heißen Nahrung als Energiequelle, Essen zerlegen, Enzyme unter der Lupe und Der Weg der Nahrung. Klickt sie direkt in den Shownotes an oder schaut euch gerne auch mal in unserer Digithek im Fach Biologie um. Und jetzt verrate ich euch Stefan Marquardts Zitat der Woche.
Zitat der Woche.
Stefan Marquardt sagt, die Revolution beginnt im Topf. Und ich finde, das ist ein sehr schönes und einerseits lustiges Zitat durch die Abwandlung Topf und Kopf. Und auf der anderen Seite steckt da ganz viel Wahrheit drin. Denn wir können unseren Kindern so viel mitgeben, sowohl für den Schultag als auch generell für eine gesunde Lebensweise, wenn wir wieder mehr Fokus auf die Ernährung geben. Und wir können heutzutage in der Schule einfach nicht mehr voraussetzen, dass die Kinder gut informiert sind darüber, welche Nährstoffe sie brauchen, wie sie sich die zuführen und vor allen Dingen auch, wie man Essen zubereitet, dass es frisch zubereitet wird und nicht nur aus dem Tiefkühler kommt oder bereits vorgeschnitten ist und so weiter und so fort. Essen ist ja insgesamt viel mehr als reine Nahrungsaufnahme. Es ist ja ein Stück weit auch Kulturgut und es gehört ganz viel, ja, soziales Miteinander zum Essen dazu. Und da kann allein schon die Schulkantine und ein gesundes Essen unheimlich viel bewirken. Da ist Stefan Marquardt dran und er wünscht sich, so wie er sagt, Zitat 2, wir wollen wieder eine junge Generation, die Bock auf Kochen hat. Das finde ich richtig gut, denn selber machen ist hier der Schlüssel. Sich kompetent fühlen im Sinne von, ich weiß, was ich einkaufen muss, ich weiß, was ich für eine Mahlzeit benötige, die mir gut tut und ich kann sie dann auch zubereiten. Ich kann die Zutaten schälen, schneiden, kochen, in der Pfanne braten. Das sind ja ganz viele Aspekte, die dazu gehören und die gelernt werden müssen von unseren Schülerinnen und Schülern. Und wenn wir als Lehrkräfte es schaffen, ein Stück weit über unseren eigenen Tellerrand zu gucken und die Kinder dabei zu unterstützen, gerne auch in der praktischen Umsetzung, dann haben wir an der Stelle schon ganz viel für eine gesunde Lebensweise getan.
Lernen für Lehrer. Tipps und Infos zur Digi der Woche, mit der ihr eure Schüler überraschen könnt.
Heute geht es bei Lernen für Lehrer natürlich um die Ernährung unserer Schüler und Schülerinnen. Wir wissen ja alle, wie wichtig eine gesunde Ernährung auch für die Leistungsfähigkeit im Unterricht ist. Und von daher werfen wir mal einen Blick auf die wichtigsten Fakten rund um die Nahrungsaufnahme von Kindern und Jugendlichen. Die Informationen stammen in weiten Teilen von der Stiftung Gesundheitswissen, die ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinke. Die Grundlagen für ein gesundes Leben werden bereits im Mutterleib gelegt. die Ernährung in den ersten 1000 Tagen, also gerechnet von der Befruchtung bis zum zweiten Geburtstag eines Kindes, ist entscheidend für eine gesunde Zukunft. Die Entwicklung des gesamten Stoffwechsels, des Gehirns und des Immunsystems sind nur zu etwa 20% durch unsere Gene vorbestimmt. Die restlichen 80% können durch Umwelteinflüsse und vor allem durch den individuellen Lebensstil in der frühen Kindheit beeinflusst werden. Für Kinder und Jugendliche empfehlen Ernährungsexperten 5 Mahlzeiten pro Tag. Die 3 Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittagessen und Abendbrot, sowie 2 kleinere Snacks am Vormittag und Nachmittag. Und von den Hauptmahlzeiten sollten 2 kalt sein, also zum Beispiel das Frühstück und das Abendessen, und 1 warm, das wäre dann das Mittagessen. Aber was genau bedeutet eigentlich gesunde Ernährung? Unter gesunder Ernährung versteht man heutzutage eine optimierte Mischkost. Bei der optimierten Mischkost werden Lebensmittel in ein Ampelsystem eingeteilt. Die Farbe gibt an, in welcher Menge man bestimmte Lebensmittel essen sollte. Grüne Lebensmittel sind Obst, Gemüse sowie Kartoffeln, Nudeln und Reis und Brot mit mindestens 50% Vollkornanteil. Von diesen Lebensmitteln darf man täglich viel essen. Auch zuckerfreie Getränke wie Wasser und ungesüßte Tees fallen in diese Gruppe. Gelbe Lebensmittel sind Milch, Käse, Joghurt, Quark, Fisch, Fleisch und Eier. Von diesen Lebensmitteln darf man täglich etwas essen. Rote Lebensmittel sind zum Beispiel Öl, Butter, Salz und Margarine. Und von diesen Lebensmitteln sollte man nur wenig zu sich nehmen. Und dann gibt es noch die geduldeten Lebensmittel. Sie bilden eine Extrakategorie. Dazu gehören Süßigkeiten und Knabbereien, Kuchen, süße Brotaufstriche und Limonaden. Diese Lebensmittel gehören nicht auf den täglichen Speiseplan und sollten nach Möglichkeit eher die Ausnahme sein. Wie können denn eure Schüler die für sie passende Portionsgröße ermitteln? Beim Abmessen der Portionsgröße, also zum Beispiel für das morgendliche Müsli, eignet sich am besten die Kinderhand. Diese wächst nämlich mit dem Alter mit und bietet somit einen guten Anhaltspunkt für die Menge des Lebensmittels. Neben der Nahrung ist natürlich auch die Flüssigkeitszufuhr enorm wichtig. Jugendliche ab 15 Jahren benötigen rund 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag, wobei es gerade bei körperlicher Betätigung auch mehr sein kann. Flüssigkeit, und das ist klar, am besten ist da natürlich Wasser, ist auch wichtig, um geistig präsent im Unterricht zu sein. Der Schluck aus der Flasche sollte also ab und an auch im Unterricht erlaubt sein. Vorsicht natürlich vor Energy Drinks. Befragungen von Kindern und Jugendlichen belegen, dass jeder 10. zu bestimmten Gelegenheiten mindestens 1 Liter Energy Drink konsumiert. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist insofern problematisch, als dass diese Drinks unter anderem viel Zucker und viel Koffein enthalten. Einige Jugendliche reagieren darauf mit Kurzatmigkeit, schwerer Übelkeit, Angstzuständen oder auch unkontrolliertem Muskelzittern. Es ist wichtig, auch darüber im Unterricht zu sprechen und auf die möglichen Auswirkungen von Energy Drinks hinzuweisen. Unterstützen kann hier wunderbar unsere Digi bei der Ernährungsberatung, bei der eure Schüler und Schülerinnen selber in die Rolle einer Ernährungsberaterin schlüpfen und sich das Thema gesunde Ernährung eigenständig erschließen können. Ihr findet sie direkt in den Shownotes verlinkt.
Wissen to go. Neuigkeiten rund um Bildung und Lernen.
Paul von Preußen ist Unternehmensgründer, wurde 1995 geboren und, der Name verrät es bereits, ist direkter Nachfahre des letzten deutschen Kaisers. Seine Leidenschaft ist es, den Dialog zwischen den Generationen zu fördern. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Paul hat das Unternehmen Digital Aid ins Leben gerufen, eine Plattform, die seine Leidenschaft realisiert. Digital Natives und Führungskräfte unterschiedlichster Organisationen zusammenbringen, um neue Perspektiven für die größten digitalen Herausforderungen von heute zu bieten. Herzlich willkommen, lieber Paul.
Ich freue mich, vielen Dank.
Paul, Digital Natives und Führungskräfte zusammenbringen, das klingt ja gut, aber kannst du uns das in der Praxis mal ein wenig erklären? Und nochmal für mich und alle, die schon etwas älter vielleicht sind, was genau sind eigentlich Digital Natives, über welche Altersgruppe reden wir da?
Ja, Digital Natives werden meistens bezeichnet als diejenigen, die ungefähr Mitte der 80er geboren sind, also mit neuen digitalen Technologien aufgewachsen sind, die Millennials oder die Gen Y und danach dann die Gen Z. Danach kommt dann ja schon die Gen Alpha. Das ist so ungefähr der Rahmen, über den wir sprechen. Wenn wir über Digital Natives sprechen, fokussieren wir uns insbesondere auf alle, die, sag mal, 30 Jahre und jünger sind. Unser Fokus liegt so zwischen 16 und 30 Jahren. Wir haben, um deine Frage zu beantworten, ein Netzwerk gegründet von ungefähr 300 jungen Menschen. Die meisten haben selbst eine Organisation, ein Startup aufgebaut oder sind TikTok-Influencer, Musikerinnen, Leistungssportler, Nachwuchspolitiker, Künstlerinnen, alles Mögliche. Und die bringen wir mit Führungskräften zusammen. Das bedeutet zum Beispiel, der CEO eines großen deutschen DAX-Konzerns möchte wissen, was ist denn dieses TikTok und muss ich da jetzt auch drauf rumtanzen und was bringt mir das eigentlich? Naja, und dann bringen wir ihn eben zusammen mit einer jungen Person, die sich da sehr gut auskennt und ihn ein halbes Jahr in einem Mentoring begleitet. Oder die Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens sagt, ich möchte die junge Generation für meine Organisation begeistern. Wie kann ich schaffen, dass junge Leute zu uns kommen? Dann bringen wir sie zusammen, vielleicht einer jungen Gründerin, die selbst ein Recruiting-Startup gegründet hat. Und sie kann dann in den Alltag eintauchen, dieser jungen Gründerin, mit dem Ziel, dass wir immer die Perspektive der jungen Generation den Entscheiderinnen und Entscheidern von heute erklären.
Spannend. Also ein breites Portfolio und an interessanten Persönlichkeiten, die ihr miteinander vernetzt. Und das ist jetzt auch das, wenn ich das richtig verstanden habe, was ihr als Reverse Mentoring versteht. Richtig?
Genau. Ein Mentorenprogramm. Nur umgedreht. Nicht der alte Hase erklärt dem jungen Hüpfer, das musst du machen, um erfolgreich zu sein oder irgendwie im Leben dieses oder jenes zu erreichen, sondern der Fokus ist genau umgedreht darauf, dass wir der Überzeugung sind, auch die erfahrene Generation kann von den jungen Menschen sehr viel lernen. Ob das jetzt eher im digitalen Bereich beispielsweise ist, ob das eher im Kommunikationsbereich ist oder einfach nur die Lebenswelt, die Lebensrealität der jungen Menschen. Und deshalb dachten wir, drehen wir das Ganze einfach mal um. Deshalb Reverse, also umgedrehtes Mentoring.
Cool, spannende Idee. Du hast es schon gesagt, du arbeitest auch mit Jugendlichen zusammen so ab 16 Jahren, die dann auch wahrscheinlich oftmals noch die Schule besuchen. Welches Feedback bekommst du denn im Austausch mit ihnen? Also erleben sie sich überhaupt fit für ihre berufliche Zukunft? Vielleicht auch mal abgesehen von der Nische, die sie ja schon sehr erfolgreich zu besetzen scheinen, sei es jetzt als TikTok-Influencer, als Leistungssportler oder wie auch immer?
Ja. Wir haben kürzlich erst für eine große Bank ein Vorstellungsvideo mit einigen jungen Menschen gemacht, die sogar noch jünger waren. Die waren 14 und 15 Jahre alt und haben sie einfach auch mal interviewt. Das war in dem Bezug jetzt auf die Finanzindustrie. Und da war schon die Hauptaussage, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wir jetzt genau machen wollen oder das, was wir jetzt machen an Projekten, das macht uns momentan Spaß, das ist eine gute Sache, aber ob das für immer sein muss, die meisten haben gesagt, das wird auf jeden Fall nicht für immer sein, die Welt ist groß und das Leben ist noch lang, das ist schon grundsätzlich auch das, was wir erleben, eine Offenheit gegenüber dem, was passieren kann, aber auch, ich würde es nicht Orientierungslosigkeit nennen, sondern es gibt so viele Möglichkeiten. Wer weiß, was am besten zu mir passt und ob das auch in 5 Jahren so ist, weiß ich doch noch nicht. Viele, die auch sagen, vielleicht möchte ich nach der Schule mir erstmal noch was ganz anderes machen, was komplett außerhalb meiner Komfortzone oder meiner aktuellen Lebensrealität liegt. Ob das jetzt das Ausland zum Beispiel ist oder verschiedene andere Dinge, mal ausprobieren, bevor ich mich dann beruflich festlege, zumindest für eine bestimmte Zeit. Das ist schon was wir ganz häufig auch von den, sag mal, Teenagern, die im Schulalter sind, als Feedback erhalten.
Hast du das Gefühl, dass die Schule beim Filtern dieser Möglichkeiten, weil so ist es ja heutzutage irgendwie, ist ja toll, wenn sie das Gefühl haben, die Welt steht ihnen offen, vielleicht auch anders als zum Beispiel meiner Generation damals, einfach weil es das Internet nicht gab und die Welt heutzutage viel enger zusammengerückt ist und die Möglichkeiten sich wirklich global erweitert haben. Hast du das Gefühl, dass die Schule da so beim Filtern und bei der Orientierungsfindung unterstützt oder warten die Kinder und Jugendlichen eher so darauf, dass ihnen dann die Zündenidee im Laufe der Zeit noch kommt?
Nein, ich habe nicht das Gefühl, oder zumindest erhalte ich nicht das Feedback, dass die Schule da sonderlich hilfreich wäre. Denn da wird die Welt in Deutsch, Mathe, Englisch, Physik und Ähnliches unterteilt, was vielleicht, wenn es um die Talente, die ich habe oder das, was mir Spaß macht, hilfreich sein kann. Aber die Welt ist ja durchaus größer als 10 oder 15 Schulfächer. Im Gegenteil, viele sagen, dass sie sich wünschen würden, dass sie für ihren Alltag nach der Schule durch die Schule besser vorbereitet werden wollen. Ob das jetzt zu Finanzfragen beispielsweise ist, zu wirtschaftlichen Fragen, aber auch, was ist, weiß nicht, eine Versicherung oder was bedeutet das am, was bedeutet der Immobilienmarkt eigentlich oder bestimmte Krisen dieser Zeit? Also das sind durchaus Fragen, wo viele junge Leute sagen, zumindest bei uns aus dem Netzwerk, da müssen sie sich die Informationen von woanders holen. Meistens YouTube, im besten Fall informierte Freundinnen oder Freunde, im schlimmsten Fall aber sonst irgendwelche WhatsApp-Gruppen, in denen irgendein Blödsinn steht, ja. Und da würde ich persönlich mir auch wünschen, dass die Bildungsträger und dass die Schulen den Fokus noch ein bisschen nachschärfen.
Wenn wir darauf nochmal eingehen, nämlich genau auf die Frage, welche Kompetenzen müsste denn die Schule stärker fordern, dann muss man ja auch den Blick darauf haben, dass du mit deinem Unternehmen Perspektiven für die größten digitalen Herausforderungen eröffnen möchtest. Und wir bieten ja mit den Digis digitale Bildung für Schüler und Schülerinnen, um lebensnahen und auch praxisorientierten Unterricht zu ermöglichen. Aber wie kann man das denn jetzt vernetzen oder vielleicht auch noch mit anderen Impulsen bereichern, um die Kinder wirklich stärker zu fördern und in Teilen auch noch besser anzuleiten, da ihren Weg zu finden und für die Zeit nach der Schule gewappnet zu sein?
Ja, erste Ideen habe ich ja gerade schon geäußert. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Perspektiven aufzeigen wollen, dann ist es ein bisschen dieser umgedrehte Weg, ne? Dass beispielsweise Führungskräfte oder Menschen in der Wirtschaft häufig gar nicht mehr ein Gefühl dafür haben, wie es heutzutage ist, eine junge Person zu sein. So. Und alleine mal da den Weg aufzuzeigen, zu zeigen, wie sieht diese Lebensrealität denn überhaupt aus? Was sind die Dinge, die ich in der Schule nicht mehr lerne, wo vielleicht ein Unternehmen, wenn zum Beispiel um einen Ausbildungsplatz geht, nochmal einen ganz neuen Auftrag hat, der vor 10 Jahren noch ganz anders aussah beispielsweise. Das sind so Themen, auf die wir auch einen Fokus legen, wenn wir mit Ausbildungsleiterinnen und Leitern sprechen und denen sagen, es gibt bestimmte Dinge, die könnt ihr nicht mehr voraussetzen, die vor 10 Jahren vielleicht noch gang und gäbe waren. So, und gleichzeitig versuchen wir auch mit den Digital Natives, wie wir sie bei uns nennen, also den jungen Menschen darüber zu sprechen, wie könnt ihr vielleicht auch selbst eure Ideen für ein besseres Schulsystem oder eine bessere Struktur, um euch vorzubereiten, wie könnt ihr eure Ideen einbringen? Wir arbeiten aktuell zum Beispiel mit einer sehr großen Stiftung an einem Projekt, wo ich jetzt noch nicht in die Tiefe gehen kann, aber auch zusammen mit, ich sag mal, einigen Politikerinnen und Politikern, wo es genau darum geht, wie kann man auch im Bildungssektor die Stimme der jungen Generation lauter machen? Denn am Ende, glaube ich, wird sich nur dann was verändern, zum Positiven, wenn die Stimme der jungen Generation gehört wird und sie nicht nur wahrgenommen werden als, na gut, das sind die Schülerinnen und Schüler, die jetzt eben hier ihre Schulzeit absitzen und dann das Beste aus dieser Zeit machen. Ich glaube, das Potenzial ist viel größer.
Sicherheit ist es das. Da müssten halt die Politiker und Politikerinnen auch bereit sein, wirklich mal zuzuhören und dann auch die Wurzel anzugehen und echt was zu verändern und nicht nur drüber zu reden, plakativ, sondern sich des Themas ernsthaft anzunehmen. Ne?
Das so ist ja, es und auch zu sehen, klar, die größte Wählerschaft momentan zahlenmäßig, das ist nicht die junge Generation. Ja, ne? Okay. Aber wenn es um die Zukunft geht, das ist die junge Generation. Ja? Und vor diesem Hintergrund werbe ich ganz stark dafür, da stärker auch generationsübergreifend in den Austausch zu gehen.
Finde ich auch einen ganz wichtigen Ansatz, den du da fährst und auch total wichtig für unsere Gesellschaft insgesamt, dieser Austausch zwischen den Generationen, der dir so am Herzen liegt. Also auch das Voneinanderlernen, wirklich zu sagen, der eine weiß mehr als der andere in dem Bereich, aber umgekehrt kann man da genauso von dem Wissen profitieren und das ist doch alles kostbar und wertvoll. Also lasst uns doch in den Austausch gehen. Und da würde ich gerne nochmal von dir wissen, wie können wir denn genau diese wichtige Form der Interaktion noch mehr in den Schulalltag auch integrieren?
Ja, ich denke, dieser Austausch lebt erstmal davon, dass ich mir bewusst mache, das, was du gerade gesagt hast, ich kann eigentlich von jeder Person etwas lernen. Egal, wie alt sie ist und auch egal, welche, ich sage jetzt mal, plakativ Hierarchiestufe diese Person hat. Das heißt bei uns im Alltag zum Beispiel, dass auch der Top-Manager von 90.000 Mitarbeitenden sagt, hier ist die 16-jährige Gründerin, die hat auch etwas, was ich nicht weiß, wo ich was von lernen kann, was mir sogar was helfen könnte. In dem Fall vielleicht über die junge Generation, meine zukünftigen Kundinnen und Kunden oder meine zukünftigen Mitarbeitenden etc. pp. So, und im Schulalltag würde das bedeuten in erster Linie, dass zum Beispiel Lehrkräfte oder fangen vielleicht erstmal bei der Schulleitung an, auch das Potenzial darin sehen, der Lehrauftrag, den hat die Schule an die Schülerinnen und Schüler, aber wir leben heutzutage in einer Zeit, wo ein wichtiger Teil, zum Beispiel wenn es um Online-Kommunikation geht, nicht mehr als Wissensbestand vor allem bei den Lehrkräften ist, sondern die Erfahrungswelt ist da viel, viel größer bei den jungen Menschen, die mit Social Media aufgewachsen sind, ja. Warum nicht als Schulleitung sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, wenn es darum geht, dass wir unsere Schule in der Öffentlichkeit vertreten oder wir eine attraktive Einladung geben wollen, wenn es um eine weiterführende Schule beispielsweise geht oder so, da lassen wir euch ran. Was sind eure Ideen, wie wir das machen können? Das muss ja nicht in jedem Themenbereich so sein, aber gerade in den Themenbereichen, wo die junge Generation, und das ist, wie ich am Anfang sagte, vor allem auch im Digitalbereich oder auch Social Media, wo die junge Generation einfach einen Wissensvorsprung hat. So, da kann man voneinander lernen. Und es zu schaffen, erstmal dieses Mindset reinzubringen, auf Augenhöhe zu diskutieren, das gute Lehrkräfte machen das ja auch, ne? Aber gleichzeitig auch vielleicht Räume zu schaffen, in denen das möglich ist. Ob das, weiß ich nicht, einmal in der Woche eine halbe Stunde für alle interessierten Schülerinnen und Schüler ist, in einem bestimmten Format. Oder ob das Reverse Mentorings auch an Schulen sind. Warum nicht das da auch mal starten? Gerade wenn wir über Social Media und auch die Schattenseiten davon sprechen, Cybermobbing beispielsweise oder Einsatz von KI. Aus meiner Sicht haben Schülerinnen und Schüler da viel zu sagen und sind eine ganz wichtige Stimme, die zumindest nach meinem Erleben und nach dem, was mir gespiegelt wird aus unserem Netzwerk, nicht genug gehört wird.
Da gebe ich dir recht in weiten Teilen. Und du hast jetzt bist so ein bisschen in Richtung Schulleitung gegangen. Ist ja auch wichtig, weil von da kommt es ja erstmal dann weiter nach unten zu den Lehrkräften und zu den Schülern und Schülerinnen. Nochmal bezogen auf den Alltag im Klassenzimmer. Was können denn Lehrkräfte konkret von ihren Schülern lernen?
Ja, ich habe jetzt, als wir jetzt vorgestern dieses Interview, das Gen Alpha Interview gemacht haben, da erzählte eine Schülerin ganz entrüstet, die meisten Lehrerinnen und Lehrer wissen ja nicht mal, wie man iPad-Inhalte auf die Tafel spiegelt, ja, auf Smartboard, und hat sich an den Kopf gefasst und gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass dann jemand von außen geholt werden muss? So, das sind die ersten Themenbereiche, wo reflexartig ich natürlich sagen kann, okay, stopp, bevor ich jetzt hier irgendwie mir irgendwie was angucke oder sowas, frage ich mal meine Schülerinnen und Schüler technisch. Aber das kann genauso auch in der Unterrichtsvorbereitung sein. Warum frage ich nicht meine Zielgruppe selbst, wie fändet ihr es denn am spannendsten, was zu diesem Thema zu erleben? Ja, man hat die Lehrplaninhalte, aber wie man das gestaltet, da hat man als Lehrkraft ja durchaus auch viele Freiheiten. Und das geht auch sogar so weit, dass es ja mittlerweile, auch ob das jetzt im virtuellen Klassenraum, nicht in Corona-Zeiten, ich schaue jetzt einfach auf den Screen, aber dass es ja auch in der digitalen Welt die verschiedensten Tools und Formate gibt, wie man Unterricht ansprechend gestalten kann, wo viele Schülerinnen und Schüler aus ihrem persönlichen Alltag auch total tolle Tools kennen, warum nicht als Lehrkraft einfach mal fragen, welche nutzt ihr da eigentlich so und was kann ich, wie kann ich die auch nutzen, um euch das Lernen leichter zu machen oder auf eine andere Art und Weise mit mehr Spaß die Unterrichtsstoffe zu vermitteln.
Ich denke, wir können ganz viel aus dem Interview mit dir mitnehmen. Vor allen Dingen bleibt bei mir hängen das Mindset, die Bereitschaft, sich zu öffnen, auch zu erkennen als ältere Person, ja, da gibt's Dinge, die kann ich lernen von den Jüngeren, von meinen Schülern, Schülerinnen und eigentlich ja super toll, weil was du als Digital Aid aufgezogen hast, haben wir Lehrkräfte ja jeden Tag schon vor Ort. Das Potenzial sitzt ja schon da.
Genau, richtig. Also nirgendwo einfach als an der Schule können auch die erfahreneren Generationen was lernen. Und ich denke, das ist ja auch ein Teil der Faszination, eine Lehrkraft zu sein, ne? Dass man immer wieder konfrontiert wird mit der aktuellen jungen Lebensrealität. Und wenn man das schaffen kann, die Stimme lauter werden zu lassen oder auch zu hören, auch im Schulalltag, dann ist aus meiner Sicht ganz viel gewonnen. Gesellschaftlich, aber sicherlich auch für uns letztlich, wenn wir dann es schaffen, junge Menschen in den Arbeitsalltag zu bringen, die weiterhin auch Freude am Lernen haben.
Vielen Dank für deine wunderbaren Impulse, lieber Paul. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen mehr die Schule auch öffnen konnten, beide Seiten. Reverse Mentoring in der Schule, im Schulalltag, ich glaube, das würde sowohl den Lehrkräften als auch den Schülern und Schülerinnen gut tun und beide Seiten profitieren letztlich. Ich danke dir vielmals.
Vielen Dank.
Das war Kurz und Gut, die knackige Folge von Hey Diggis, so geht Lern heute. Und ich hoffe, ich habe euch Appetit gemacht auf die Hauptfolge nächste Woche mit Stefan Marquardt. Und ich kann euch jetzt schon verraten, das war eine ganz besondere Aufnahme, denn der Stefan Marquardt hat live vor Ort in der Schule von Gerd Mengel in Rostock gekocht. Und da haben wir uns natürlich gedacht, das können wir uns nicht entgehen lassen. Wir binden ihn direkt in unseren Podcast ein und profitieren von seinem Wissen und auch von seinen praktischen Erfahrungen vor Ort in den Schulen. Eine wunderbare Kombination, die er da mitbringt. Und ich kann euch auch sagen, guckt doch wirklich mal in die Digithek. Ich habe mir alle Digis zum Thema Nahrung, Ernährungsberatung nochmal angeschaut und so viel selber gelernt. Da steckt wirklich ein unglaublicher Mehrwert drin. In erster Linie natürlich für eure Schülerinnen und Schüler, aber ganz ehrlich, auch einige spannende Fakten nochmal für uns Erwachsene. So macht Unterrichten richtig Spaß und ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche zuhört, wenn es heißt, hey Digis, so geht Lernen heute mit Stefan Marquardt.